Life in the streets isn't easy.
Mann, Alter, in Köln geht's schon wieder richtig rund. Ghetto-Lifestyle aus der einen Seite, Upper-Class-Bitch auf der anderen Seite, Bonnie und Clyde-Story voll am Durchdrehen und Baller von Schenk mittendrin. Yeah!
Geht los oder was? Achso, geht schon los, Alter.
Geht ja, geht los. Tu doch nicht so überrascht. Du wirst doch jetzt genau, wenn hier auf Ruhe einkehrt, dann ist die Aufnahme.
Na, aber normalerweise heißt es und Action.
Ja, Action. War das Action? War Kartenhaus.
Ja, auch Action. Ja. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerschaft, bei unserem Podcast über den Tatort. Wir sind bei Podcast Folge 77 und Tatort Folge 977. Die hat in Köln gespielt und hat den Titel Kartenhaus. Habt ihr den gesehen?
Ich hab ihn gesehen.
Ich auch.
Ja. Und ich wollte erst zu aller, eigentlich wollte ich einsteigen mit Applaus für Tobias Reißer. Er hat es geschafft, er ist endlich mal rausgegangen.
Ja.
Und das stellt sich heraus.
Der hat ein Trauma.
Aber wir haben alle Tobias Reißer-Episoden gesehen.
Ja.
Und der Trauma wurde nie erwähnt, oder?
Nee. Es gibt eine neue Backstory zu Tobias Reißer. Ganz überraschend eigentlich. Ja. Wir haben ja auch in den letzten Kölner Folgen immer schon ein bisschen darauf spekuliert, dass er endlich mal ein bisschen mehr Screentime bekommt und auch ein bisschen mehr Actiontime.
Ja, das ist sozusagen der Assistent von Ballauf und Schenk. Und der war immer ziemlich im Innendienst verharrt, hatte aber auch eine Krav Maga-Trainingstasche. Also er hat auch Kampfskills und wir waren heiß drauf, wow, wann kommt er endlich mal raus, wann wird der Hund von alleine gelassen? Und diesmal wurde er sozusagen von alleine gelassen, hat sich von alleine gelöst teilweise. Ich sag nur, ich geh rein. Ballauf sagt,
nee, mach nicht.
Mach nicht.
Nee. Wo wir jetzt gerade auch schon bei Tobias Reißer und seiner Backstory sind, muss man ja auch nochmal eigentlich lobend erwähnen, dass die persönlichen Probleme der Kommissare total in den Hintergrund gerückt sind. Also Aha. Die sind faktisch nicht mehr existent.
Ja.
Und der einzige reelle Moment bei den Kommissaren ist Tobias Reißer, der sich so weiterentwickelt. Und seine Sache, die er in dieser Folge gemacht hat, die wird er vielleicht auch in der nächsten Kölner Folge noch ein Nachspiel haben.
Ja, ich werde auf diese Serielle später nochmal zurückkommen, denn ich habe schon noch andere serielle Elemente gefunden anhand der Running Gags, nenne ich sie mal. Wir haben...
Aber wo wir gerade bei Gags sind,
ja,
wollen wir uns ein Bier aufmachen?
Ja, machen wir ein Bier auf.
Weil da habe ich auch einen Gag, weil es ist ja schon spät und deshalb haben wir früh geholt.
Ja, damit es sich ein bisschen besser anfühlt jetzt hier um die Uhrzeit.
Frühkölsch. Wir trinken ja nämlich...
Warte mal, wir haben keinen richtigen Öffner. Stifte. Achso, du...
Wir trinken ja in jeder unserer Podcast-Folge immer ein Bier aus der Region, in der Tatort gespielt hat, weil wir haben hier ein tolles Biergeschäft in Berlin, in der Boxhagener Straße, den Getränkefeinkost, da gibt es lauter kleine regionale Biere und unter anderem auch Kölner Bier.
Und Frühkölsch ist diesmal dran.
Mmh.
Ah. Ich bin auch mal ein bisschen ungeduldig, bis wir das Bier
aufmachen. Es gibt ja auch Leute, die hassen wirklich Kölsch, ne?
Ja.
Die sagen ja irgendwie, das
ich glaub, ich macht
nicht besoffen oder so.
Einfach nur aus Unwissenheit.
Aber was soll man sagen? Das hat
das ist sozusagen Xenophobie im Bier.
4,8% Umdrehung. Ich glaube, das macht keinen Kater. Jedenfalls ist das meine Erfahrung. Also was soll man da falsch machen? Das hat auch nicht so viel Sprudel wie die meisten anderen Biere. Finde ich eigentlich auch ganz angenehm, weil man es schön runtersüffeln kann. Vor allen Dingen im Sommer ist das gut.
Ja, kann man machen.
Eine schöne Hochzeit.
Hat doch drei Kronen, ne? Auf dem Etikett vorne. Achso, wo war ich? Gags? Nee,
aber Inhalt.
Inhalt hier. Pärchen, Bonnie und Clyde.
Ja.
Sie 17 oder noch unter 18?
Ja, oder 18.
Der 18. Geburtstag stand an.
Ja, genau.
Sie war genau 18 geworden, weil die Geburtstagsfeier war ja. Und er, mittelloser Plattenbau-Mitbewohner bei Mama. Und weil Mama hat niemanden mehr.
Richtig. Und die Gegensätze haben sie auch so ein bisschen bildlich ausgespielt, da kommen wir mal später noch drauf zu sprechen. Aber was ich gleich nochmal auch zum Anfang sagen will, das war jetzt diesmal kein Whodunit gewesen, sondern das umgekehrte Prinzip von einem Whodunit. Und ich musste auch selber erstmal nachkicken bei Wikipedia, wie das heißt. Das heißt nämlich How Catch Them.
Okay.
Weil wir kennen die Täter ja schon, die müssen nur noch gefangen werden. Ne?
Okay, aber...
Und da steht bei Wikipedia auch, das populär geworden ist dieses Prinzip vor allem durch Columbo, ja.
Ah, ich hab's gewusst.
Krass, woher bist du denn?
Nee, bei mir wird das jetzt nicht. Weil du umgekehrt, ich wollte gerade sagen, als du gesagt hast, das Umgekehrte, dann ist mir gleich Columbo eingefallen, weil ja immer der Täter von Anfang an klar ist.
Ja.
Es gibt tatsächlich eine Columbo-Folge, die ein Whodunit hat. Da hat Peter Falk selber Regie geführt. Wahrscheinlich hat er mal Bock gehabt, was anderes zu machen. Und... Nun ist hier die Tatsache, dass auch die Kommissare schnell wissen, wer der Täter war Und bei Columbo ist ja faszinierend, du weißt selber nicht, wann Columbo in seinem Kopf davon überzeugt ist, dass der Mörder ist.
Ah.
Du kannst nur vermuten, er weiß es schon lange oder wann wusste er das. Er stellt halt die richtigen Fragen, aber du weißt nie, wann er den entscheidenden... Manchmal, in manchen Folgen gibt es Momente, wo Columbo sagt, ich wusste das ab dem und dem Punkt, dass sie sind. Manchmal äußert er seine Gedanken. Aber das ist how catch them, okay.
So und sieht's
haben
aus.
Sie gefangen? Haben sie.
Haben sie gefangen, ja, auf jeden
aber
Fall.
Aber er hat sich nicht ganz fangen lassen, er ist vom Dach gehüpft.
Ja, leider auch ein bisschen vorhersehbar. Die Story an sich hat aber auch ziemlich viele gute Kritiken bekommen und auch die Tweets waren alle ganz schön gut gewesen. Der Tatort-Blog hat auch geschrieben, dass die Stärke des Films vor allen Dingen in der zweiten Hälfte stattgefunden hat.
Mhm.
Das hat mich ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt, weil für mich war es ja noch andersrum gewesen.
Kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen.
Weil von der Story her war das eben so ein bisschen so eine Bonnie und Clyde Story.
Ja.
Und es ging so ein bisschen raus, es ging ja auch um Flucht, so ein bisschen Roadmovie-mäßig.
Ja.
Und da war ich eigentlich ein bisschen happy, dass das so ein bisschen auch aus Köln rausgeht und dass das bisherige stationäre Konzept ein bisschen vielleicht aufgebrochen wird.
Ja.
Und dann war ich ziemlich enttäuscht gewesen, dass es dann auch wieder zurück in die Plattenbausiedlung ging.
Der Großstadtdschungel.
Ja, und das deshalb irgendwie wieder so ein Rückschritt war, auch so vom Plan der Figuren, die ja eigentlich so ein bisschen in den Sonnenuntergang davon flüchten wollten, ist ja nicht aufgegangen, weil ich meine, wenn sie dann da wieder zurückgehen in die Plattenbausiedlung, da wo sowieso die Polizei die ganze Zeit ist, war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte mir ein bisschen mehr Öffnung erwartet.
Vielleicht hat er...
Und genau dasselbe.
Ja.
Ist mir auch ja bei der letzten Folge eingefallen, wir in Stuttgart waren und mit der Geiselnahme und die auch so ähnlich angefangen hat, relativ offen und dann aber in der zweiten Hälfte nur noch in diesem Wohnheim stattgefunden hat. Da war ich auch so ein bisschen enttäuscht, Mensch, jetzt sind die nur noch in einem Zimmer, warum wechseln sie nicht mal wenigstens nochmal oder so.
War das
und hier ging mir auch so ähnlich und da hatten wir ja den Gedanken gehabt, dass es vielleicht auch ein bisschen so Kostengründe sind.
Ja, ne? Genau. Ich wollte gerade sagen, Drehbuchautor Jürgen Werner, der weiß wahrscheinlich Bescheid, wo das Budget endet und was man nicht in Tatort-Drehbuch schreiben sollte. Mhm. Denn da haben wir ihn wieder, wa?
Ja.
Den Onkel Jürgen.
Jürgen Werner, Drehbuchautor Jürgen Werner. Wir hatten ihn zuletzt in Ludwigshafen. Da hat er die Folge gemacht.
Du gehörst mir.
Du gehörst mir.
Mit der Balletttänzerin, die im Koma lag.
Ach ja, genau.
Das war das. Und da gab es ja auch viel Hickhack zwischen den Kommissaren. Das hatten wir hier nicht.
Ja, glücklicherweise.
Weil das vielleicht auch nicht in der Figurenkonstellation vorgegeben war. Weil Ballauf und Schenk nur sporadisch Beef miteinander haben. Wa?
Ja. Und in dieser Ludwigshafener Folge, man kann sie auch nochmal nachhören, haben wir schon ein bisschen mehr über Jürgen Werner gesprochen. Matthias Dell hat das in seiner Kolumne jetzt nochmal herausgeschrieben. Mit dieser Folge ist Jürgen Werner jetzt auf dem Platz 5 der Autoren-Hitliste aufgestiegen. Also die Leute, die am allermeisten Drehbücher geschrieben haben.
Mhm.
Ich weiß jetzt ja nicht mal, wie viele insgesamt gewesen waren. 18 oder so, aber schon eine ganze Menge auf jeden Fall.
Und ich habe aber auch noch zu dem Tatort eine Kassette dabei.
Ui, eine Kassette?
Lass mal drin hören, wer uns hier was zu sagen hat zum Tatort.
Jo.
Zugespielt. Und abgespielt. Die mörderische Meinung.
Tatort in Köln. Kartenhaus. Passend zur aktuell inoffiziellen Hauptstadt des Fummelns geht's auch hier in einiger Hinsicht ums Fummeln. Da wäre zum einen mal das Hauptdarstellerpaar die rheinische Antwort auf Bonnie und Clyde. Wobei in dem Fall Clydechen eher die Frau ist. Sie hat die ganze Zeit... glaube ich, das ein oder dasselbe Kleid an die beiden jedenfalls fummeln ordentlich. Der ganze Film beruht auf einer, wenn man so will, Fummelgeschichte, denn der Stiefvater soll doch das Mädchen an Stellen befummelt haben, die nicht normal sind für ein Vater-Tochter-Verhältnis. Und am Ende, im letzten Bild, hatte ich kurz das Gefühl, als ich den dicken Kommissar gesehen habe, wie er die junge Frau, also die Hauptdarstellerin, anschaut und sie seltsam umarmt, dass er auch gleich losfummelt, hat aber dann nicht gemacht. Dazu später mehr. Der Film ist eigentlich ganz okay gewesen, der fing ganz gut an, war auch halbwegs spannend. Gerade der Anfang, da gab es ein bisschen was zu sehen, Atmosphäre war da, man hat sich gewundert, was passiert da eigentlich. Durch Musik und Gegenschnitt und Licht und sonst was alles hatte man kurz das Gefühl, hier wird gleich was ganz gar Schreckliches passieren. Ist es ja dann auch. Und das war ganz gut aufgebaut. Fand ich gar nicht so schlecht. Normalerweise würde ich sagen, dass der Kölner Tatort von allen Tatorten der ist, bei dem ich mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit einpenne.
Das habe ich hier nur ein einziges Mal getan. Da habe ich relativ viel verpasst, aber dann im Nachrecherche dann anscheinend doch auch nicht. Worauf ich hinaus will, es fing gut an. Es ging okay weiter. Unsere Hauptfigur, dieser Adrian, der sah auch so Rockabilly-Hipster-mäßig interessant aus. Und dann wird halt direkt einer umgebracht. Ich weiß nicht, ob das für den Tatort normal ist. Man sieht, wer der Mörder ist. Und daraus entsteht dann die viel beschriebene Bonnie und Clyde-Geschichte, die die beiden lustigerweise auch noch selber, also die Hauptdarsteller, erwähnen. Aus dem Zufall geboren, weil nämlich unser Hauptdarsteller dachte, dass der Stiefvater, wie gesagt, seine Freundin vergewaltigt hat. Das stimmte aber gar nicht, stellt sich heraus, weil die eine pathologische Lügnerin war, um sich selbst in den Vordergrund zu spielen. Dann nimmt er seine Freundin mal eben mit. Die gehen ins Hotel. So ein bisschen seltsam, dass sie da in der Stadt dann bleiben oder irgendwie in der Nähe des Bahnhofs. Dann kommt raus, er hat sich in irgendwelchen düsteren Kreisen rumgetrieben, der harte Typ. Und der klaut dann aus dem Oxygen, heißt der Club, bisschen so ein provinzieller Name, passt wahrscheinlich zu Köln, klaut er Geld und dabei wird er überrascht von dem Clubbesitzer, der ihn gleich mal mit einem Baseballschläger vertrimmt. Den bringt er dann im Affekt auch noch um mit der Waffe, die er in der Schublade gefunden hat. Und damit ist dann eigentlich das begrenzte Roadmovie auch schon fertig und geboren, denn jetzt sind die beiden tatsächlich wirklich auf der Flucht und hinterlassen eine Spur der Verwüstung, wobei mit dem Morden hört es da schon auf. Später vögeln sie nochmal ordentlich rum und werden dann von irgendeinem Passanten überrascht und dann zeigt sich auch noch, dass die Freundin von Adrian auch noch Gefallen an diesem Bonnie und Clyde-Theme findet. Allerdings nur ganz kurz, die ist immer permanent zwischen kindlicher Naivität und Reue hin und her gerissen. Dann hat sie, wie gesagt, einmal so ein Aufflackern von, das finde ich ja doch gut, das macht mich irgendwie an. Das ist dann aber auch schnell wieder vorbei. Und von da an sehen wir die beiden Kommissare auf der Suche nach dem Haupttäter. Zwischendrin gehen sie auch nochmal bei Mama in so einem Assi-Viertel vorbei. Das ist eigentlich ganz cool. Die Assi-Mutter sieht auch ganz authentisch aus. Die habe ich vorher schon mal beim Tatortreiniger gesehen. Da war sie beim Psychiater oder Psychologen, der gestorben ist. Da hatte sie eine ganz lustige Rolle. Die ist auch, glaube ich, eine ganz gute Schauspielerin. Wie die jetzt heißt, weiß ich nicht. Aber als dicke, fertige, abgefragte Plattenbau-Mutti ist sie auch ziemlich gut. Kriegt sie schon ganz gut hin. Und dann kehrt natürlich der Adrian in sein natürliches Habitat zurück. Er nimmt seine Freundin mit in die Ghetto-Gegend von Köln, um sich dort zu verstecken. Denn sie wollen ja über die Grenze, aber es ist alles schon abgeriegelt. Und nichts ist romantischer als eine Junkie-Wohnung im Kölner Ghetto. Drum bringt er die Freundin da schnell hin. Und schließlich, wenn man die Geschichte von Bonnie und Clyde kennt, weiß man, die gehen am Ende drauf. In dem Fall darf einer überleben, das hübsche Mädchen. Und er jumpt dann vom Hochhaus runter. Und da gibt es, wie gesagt, diese sehr witzige Szene, wo die Freundin released wird von ihrem Macker. Und der Dicke von den beiden Kommissaren, die so umarmt und so seltsam nah an sich ranführt. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein und hätte gerne an der Stelle des dicken Kommissars gestanden, weil die sieht schon ziemlich gut aus, die Hauptdarstellerin. Aber mit den schauspielerischen Fähigkeiten ist es da nicht so weit her. Ich finde, die war relativ mittel. Wobei dieser Adrian, der hat das ganz gut gemacht eigentlich. Der wirkt irgendwie wie so ein cooler, schneidiger Junge, der leider im falschen Viertel aufgewachsen ist. Summa summarum ist das Ding ganz schön vor sich hingeplätschert. Ich glaube, der Höhepunkt war, wenn ich mich recht erinnere und es nicht verpasst habe, dass die beiden Kommissare, der Dicke und der so ein bisschen aussieht wie der Oberstudienrat, dass die mal nicht Currywurst essen waren. Das machen sie, glaube ich, in aller Regelmäßigkeit. Und es gab noch einen bisschen Action-Thrill, weil der Assistent von denen, der auch irgendwelche Kampfsportarten beherrscht, dann auf eigene Faust sozusagen versucht, die Frau zu befreien bzw. das Paar zur Vernunft zu überreden. Dabei wird er allerdings mühelos von Adrian überwältigt und erstmal mit der Knarre ausgenockt. Das ist dann auch ganz peinlich für diesen Assistenten. Man hat sichtlich ein schlechtes Gewissen, aber der dicke Kommissar sagt ihm beruhigend, das hast du gut gemacht. Es gab eine Sache, die lustig war. Vielleicht habe ich die anderen Witze verpasst, ansonsten habe ich gar keine Witze so richtig mitgekriegt. Lustig war auf jeden Fall ein kleiner Kommentar von einem der beiden Kommissare, der so ein bisschen aussieht wie so ein Oberstudienrat mit so einer Randlosbrille, also der nicht dicke, sagen wir mal, der nicht dicke Kommissar, der sieht, dass der Adrian, nachdem er im Affekt den Gangsterboss umgebracht hat, dass er da alles vollgekotzt hat und er sagt, Zitat, da kotzt wenigstens einer noch, nachdem er jemanden umgebracht hat. Also, der Adrian ist ein Mörder mit Moral. Da muss ich doch schon ein bisschen lachen. Wo ich auch lachen musste, ist, wie der Adrian mit einer Nagelschere ein Auto aufknackt. Das hatte irgendwie ungewollte Komödianz. Ansonsten muss ich sagen, relativ lineares Stück, aber im Verhältnis zu anderen Köln-Tatorten, glaube ich, schon fast verrückt. Diese Bonnie und Clyde-Nummer ist ja auch so ein bisschen durch. Haben sie ja ganz okay gemacht. Ich hatte da noch Schwierigkeiten, wach zu bleiben. Es ist auch wieder was vorgekommen, was die anderen Kommissare da aus Berlin, der Bülow und der Hoshi, nicht so mögen. Die Jahreszeit stimmte nicht mit unserer aktuellen Jahreszeit überein. Also da ist so gefühlt Früh- bis Hochsommer in dem Film und bei uns kommt der Frühling erst. Das könnte natürlich jetzt in Berlin für Minuspunkte sorgen. Ansonsten kann ich nur sagen, ist halt ein Tatort. Also viel Spaß mit dem Rest von diesem Podcast.
Uiuiuiuiui. Dann inhaltlich haben wir ja nichts mehr zu erzählen, wa? Wurde ja alles schön breit getreten. Wir haben jetzt Darsteller-Bashing und Inhalt abgefrühstückt, würde ich mal sagen.
Ja. Aber das mit dem Sommer ist natürlich wirklich, also aus Berlin gibt es dafür 5 Minuspunkte.
Echt mal, Alter, ihr könnt doch nicht in einem kalten Jahreszeit so einen warmen Film bringen. Das geht bei uns nämlich gar nicht, ey.
Fühlen wir uns einfach verarscht. Und wegen dick und doof, beziehungsweise dicke und dann nicht dicke, habe ich auch vorhin erst gemerkt, als ich mit Bülow drüber gesprochen habe, kann man sich ganz einfach merken, wenn man davon aussieht, dass dicke Menschen sich immer Essen nachschenken. Der heißt nämlich Freddy Schenk, der Dicke.
Ja, oder hat auch wahrscheinlich fettere Schenkel.
Vielleicht hat er auch fettere Schenkel, genau so. Das ist die Eselsbrücke, so kann man sich merken.
Und Ballauf läuft.
Der läuft auf jeden Fall. Der ist auch wieder richtig gelaufen, diese Folge.
Ne? Der Sprinter. Der ist auch letztes Mal gelaufen. Hat auch eine Zu-Fuß-Verfolgungsjagd gemacht. Mhm. Da muss dann eine Leiter runter. Fand ich nämlich sehr witzig.
Der ist die Leiter runter, währenddessen Schenk mit dem Fahrstuhl gefahren ist.
Genau. Und was sehen wir diesmal? Schenk fährt Fahrstuhl hoch. Und Ballauf läuft. Und Schenk, ja, sagt zu Ballauf, du bist dran, ich war letztes Mal. Und da habe ich überlegt, ist ja nicht so. Es sei denn, die haben tatsächlich Mordfälle, die wir nicht gesehen haben, zwischendrin.
Ach so.
Was für eine Sauerei.
Die X-Files aus Köln sozusagen.
Ja, da gibt es noch geheime Fälle, wo Schenk gerannt ist. Die möchte ich gerne sehen. Aber Ballauf hatte auch keine Puste mehr. Und da gab es einen schönen Schenk-Bronzen-Moment wiederum.
Wie?
Naja, weil er einfach vor Ort war.
Ja, das stimmt.
Weil Ballauf ging die Puste aus und der Jugendliche so an der Brücke, ha, habe ich dich abgehängt und dann war Schenk da.
Ja, die Szene habe ich auch gefühlt 10-mal geguckt, weil der Player wieder richtig geleckt hat bei der scheiß Mediathek. Und da habe ich auch noch so auf den Soundeffekt geachtet dabei immer so, wenn der sich so freut, ah, jetzt ist er davon gekommen und dann batsch, batsch, da steht auf einmal der Schenk und der rennt gegen seinen dicken Bauch.
Japst du das echt?
Ja.
So. Ach so, okay. Ja. Ach so.
Bodycount. Ben hat es ja schon gesagt.
Ja, ist ja, muss ich nicht zuhalten.
2.
Nee.
Was?
Was? Nee. 3, mein Freund.
3, mein Freund?
Ja.
Also, der Vater wird umgebracht und der Clubbesitzer wird umgebracht.
Ja.
Und dann noch jemand?
Ja.
Jetzt im Film?
Ja.
Ich meine jetzt nicht den Vater und den Bruder.
Nee. Der Adrian Tarach hat sich doch vom Fenster.
Oh. Von
und das fand ich auch interessant, weil als er gesprungen ist, ist er so ganz milde, hat er nur einen Schritt nach hinten gemacht und sich fallen lassen. Und als die Drohne, die Kameradrohne weggeflogen ist, war ja ein ziemlich großes, hervorragende Balkonelemente noch da.
Ah, okay.
Also eigentlich hätte er wahrscheinlich gleich auf dem Balkon gelandet. Aber,
naja, er hat ja auch von der Story her dasselbe gemacht, was sein Bruder gemacht hat. Ne? Das hieß ja auch, der Bruder hat sich einfach fallen lassen.
Ja, stimmt, okay.
Und genau dasselbe hat der Adrian dann auch gemacht. Er hat sich fallen lassen. Er ist da jetzt nicht mit Freude runtergesprungen. Aber wer macht das schon mit Freude?
Zum Thema Dorfclub Oxygen.
Ja.
War ja auf jeden Fall CGI, wa? Also dann finden sie
jetzt mal so richtig. Clubschild, ja, das sah irgendwie künstlich aus.
Das war mit digitalen Tricks angebracht, ich sage zu 99% bin ich mir sicher.
Hey, Tatort ist doch schon längst ein CGI-Alter angekommen.
Ja, da hätten sie mal beim letzten Tatort das Sparkassending auch ein bisschen cleverer retuschieren können.
Ja, ja. Aber auch bei Ben ist der Tatort nicht ganz so gut weggekommen, obwohl vielleicht für Köln wirklich schon eine Besonderheit war. Ich war ja auch ein bisschen abgeturnt, wo ich gewusst habe, dass wir jetzt hier so drei trüge Tatorte in Folge haben, aber war ja jedes Mal positiv überrascht, auch bei dem.
Naja, beim ersten nicht, Ludwigshafen.
Ludwigshafen nicht, nee.
Das ja, nicht. Da hat Jürgen Werner die Kohlen nicht aus dem Feuer holen können.
Nee, wenn da so viel Kommissar-Beef ist, dann ist das immer störend für die Story. Das hatten wir ja bei diesem Mal zum Glück
nicht immer. Faber kann es ja.
Ja, aber ja. Beef bei Faber bin ich auch leid, weil okay. Vier Kommissare sind.
Stimmt, letztes Mal haben wir auch das als Kritikpunkt angebracht, ja.
Insofern schön, dass das diesmal weggefallen ist. Aber auch bei Matthias Dell, denn mit seiner Tatort-Rubrik ist der Tatort nicht so gut angekommen. Ihm war das ein bisschen zu plakativ gewesen, vor allen Dingen auch dieses Arm und Reich. Er hat da auch dieses Element von dem Haus der, wie hieß sie, Uschi nochmal, Laura genommen. Mhm. Die Laura hat ja mit ihren Eltern, Hartmann hießen die übrigens mit Nachnamen, weil wo ich den Namen lese, da fällt mir auch gleich ein grandioser Soundcloud-Artist ein, Heinz Hartmann.
Ach!
Der hat ja so ein wunderschönes Lied, das müssen wir mal verlinken, da unten unter dem Beitrag. Ja,
Spielothek 3000.
Ich kann nicht mitsingen.
Großer Hit. An.
Die hießen zufälligerweise auch Hartmann und die haben in diesem wunderschönen Haus gewohnt und genau so ein ähnliches Haus hat man in den Tatort Hundstage auch gesehen. Mhm. Und in den Hundstage war das auch so eine Villa, von hat man das einfach so dahin genommen von der Familie. Diesmal hatte das Haus aber so ein bisschen mehr auch so die Bedeutung von das Mädchen ist Upper Class und der Junge ist so, kommt aus prekäre Verhältnisse. Mhm. Ne? Und dafür dann auch diese ganzen Symbole von seinem Plattenbau, von seiner Mutter, die sogar, wenn sie heult, immer noch eine smoken muss. Mhm. Und auf der anderen Seite eben sie so reich in diesem schönen, wunderschönen Villa da drin.
Ja.
Das war ein bisschen zu plakativ gewesen, das kann ich auch ganz gut verstehen, weil man hätte ja auch gerade so ein bisschen mehr noch so in die Milieus gucken können. Aber stattdessen wurden die einfach so dahin geplatscht,
ja. Weißt du?
Der eine ist halt arm, der andere reich und dann wird das irgendwie einfach so gezeichnet. In dem einen ist Ghetto und die Drogenkids und in dem anderen werden 100 Leute mit Catering zur Geburtstagsfeier eingeladen.
Ja, die nicht mal kommen.
Die nicht mal kommen, ja.
Aber
so schlimm ist das. Und deshalb hat er wahrscheinlich auch da ihr Aufmerksamkeitsdefizit. Oder ne, was ist das eigentlich? Nee, also ist ja nicht Aufmerksamkeitsdefizit.
Wie Benny meinte doch, pathologische Lügnerin.
Ja.
Klingt wissenschaftlich, nehme ich einfach so an,
den Begriff. In unserer Pubertät war das immer ein Mittelpunktsyndrom oder so, wenn okay. Das jemand hatte, dann immer so Scheiße erzählt hat.
Nur aber wer einen Einblick ins Milieu hatte, war ja Tobias Reiser. Der hatte einen super CGI-Mega-Monitor.
Ja.
Und hat da richtig High-Tech-CSI-Technik da am Start gehabt und konnte so SMS mitlesen.
Ja,
aber ich fand das sehr witzig, wie Tobias Reiser da auf seinem Mega-Display, auch Ballauf und Schenk, als sie doch mal im Büro waren, gezeigt hat, was so der Stand der Dinge ist.
Ja.
Und ich weiß nicht, also
die Reaktion der Jungs war lustig.
Haben die auf die Digitale, sind die eingegangen?
Nee, oder eben was? Nicht.
Ja.
Wir haben gesagt, naja, ja, super, aber was sollen wir jetzt damit?
Ich fand es so lustig, dass es so digital war, ja.
Aber war ja auch so ein bisschen aufgebaut, weil Tobias Reiser hat sich totale Mühe gegeben, den Jungs so Informationen zu liefern. Und da haben sie irgendwie
Bienchen,
nicht so angenommen. Dann ist Tobias Reiser aus dem Raum gegangen und die Jungs sitzen da. Ja, du, wollen wir den jetzt wirklich mal mitnehmen? Da wäre schon gut, dass er mal ein bisschen Felderfahrung kriegt und so. Also wohl gleich weiter gesponnen. Und das Viertel, in dem das ganze Ding gedreht wurde, ist laut Bild-Zeitung auch wirklich ein Problemviertel.
Okay.
Das ist nämlich das Viertel um die Osloer Straße.
Hardcore-mäßig recherchiert.
Genau, und das ist in Köln-Chorweiler und da gibt es 13.000 Einwohner, 80% sozialer Wohnungsbau und fast jeder Zweite lebt von Hartz IV.
Okay.
Also da jetzt rund auf jeden Fall.
Und da war, ihr habt so eine schöne Szene, ich sag nur, suck my dick, motherfucker.
Sag mein Dick, Motherfucker.
Ja, das war eine schöne Szene. Und zwar ist unser Bonnie- und Clyde-Pärchen die Treppen geflüchtet.
Ja.
Abozen, nee, Ballauf ist hinterher, rennt mal wieder zu Fuß.
Mhm.
Und an der Decke von der Treppe, die Unterseite der Treppe und eine Etage tiefer, also der die Decke sozusagen,
ja.
Die Schräge.
Ja.
Da war Suck my dick, Motherfucker rangesprüht worden.
Ah.
Und das Lustige war, die sind halt, wurde so inszeniert, als ob die mehrere Etagen rennen.
Ja.
Aber wenn man sich aufs Graffiti konzentriert, dann siehst du, dass Ballauf eigentlich so nur einen Meter hinter denen her ist. Weil der Schnitt, sie rennen die Treppe runter, du siehst dieses Graffiti, Suck my dick, Motherfucker, dann siehst du Ballauf, dann ist er irgendwie bei Suck my dick, Motherfucker und das wird halt inszeniert, als ob das jetzt drei Etagen Unterschied wären.
Ja.
Aber anhand dieses Graffitis siehst du, das haben die alle nur in einem Treppengang gemacht.
Sehr geil. Du hast da auch ein bisschen Auge so für Graffiti im Tatort, ne?
Ja, also neugierig, wa? Mhm. So Schrift interessiert mich schon. Und Oxygen habe ich auch.
Die Schauspieler so jetzt, wenn man die nochmal durchgeht. Also wir haben ja den Adrian Tarrach, gespielt von Rick Ocon. Der hat auch in Twitter richtig gute Favs bekommen, richtig Favs Like, und richtig Props. Küsschen. So, ich habe mich verliebt in Rick Ocon und so.
Ja, weil er so auch so eine ehrliche Figur gespielt hat, wa?
Ja, aber ich fand, manchmal ist es mir ein bisschen schwer gefallen. Man hat halt gemerkt, dass er wirklich ein guter Schauspieler ist.
Ja.
Und das hat dann manchmal nicht aufeinander gepasst mit der Figur. Also auch ein guter Schauspieler aus einem relativ guten Background, auch sozial. Das hat manchmal auch von seiner Sprache vor allen Dingen nicht ganz so gut gepasst zu der Ghetto-Boy-Mentalität, die er eigentlich so ein bisschen auch verkörpern sollte. Ne? Ja. Er sollte den Unterschichtenjungen ein bisschen verkörpern. Das hat manchmal nicht ganz so gut gepasst.
Ja.
Da hat mir zum Beispiel sein Helfer, der Parkbank-Gangster, der Ivo Tarek, gespielt von Alexandru Cyrneala, hat mir richtig gut gefallen, also im Gegensatz dazu.
Okay.
Den habe ich jetzt sofort abgenommen und auch so wenig Screentime, wie der gehabt hat, der war in der Rolle auf jeden Fall authentischer gewesen. Ja. Und was jetzt die Laura Hartmann angeht, ich weiß nicht, was sagst du, Ben hat gesagt, ist jetzt für ihn nicht so...
Nö, ist mir nicht negativ aufgefallen. Ich fand es ja auch cool, also darstellerisch da so eine Träne sich rauszudrücken, glaube ich, ist immer auch eine Leistung. Ja. Und war ja sozusagen aus meiner Betrachter-Meta-Ebene, die ich hier im Podcast, ich gucke mir den Film auch aus inszenatorischer Sicht heraus an, fand ich das schon toll, wie sie am Spiegel übt, dass sie von jemandem besucht wurde da im Zimmer und dass sie ihn wegjagen musste. Das war eine Lüge.
Mhm.
Die hat sie am Spiegel geübt mit einer Träne. Also die Darstellerin spielt jemanden, der spielt zu weinen.
Ja.
Fand ich gut.
Ja, das
und das cool. Fand ich dann auch umso cooler, als sie das ihm sagen wollte. Das war so total nebensächlich und die Träne hätte sich ja nicht üben müssen, weil das war für ihn total null Thema.
Ja, er hatte gerade jemanden erschossen.
Ja, ist dann voll untergegangen.
Fand ich aber super. Spätestens auch an dem Punkt in der Story wurde eigentlich klar, dass sie wahrscheinlich Scheiße erzählt hat. Also das
war eigentlich der auslösende Szene, die zeigt, die Frau redet Müll, ja.
Ja. Und deshalb habe ich mich auch so ein bisschen gewundert, aber was wundert mich über die Bild-Zeitung, die ja auch mal dicke Headline erstmal, ein Strudel aus Tod, Flucht und Sex, war die bigge Headline von diesem Tatort. Und die Fazit
aber
war...
Aber Ben hat doch so was Ähnliches gesagt.
Das Fazit von der Bild-Zeitung war auch rasant sexy, für einen 90-Minuten-Tatort fast zu kurz und mit einem überraschenden Ende.
Mhm.
Gerade was das Ende angeht in der Story, war ich eigentlich nicht so überrascht. Also spätestens ab dem Punkt, wo es wieder zurück in die Plattenbausiedlung ging.
Und dann noch aufs Hausdach.
Dann noch aufs Hausdach oben, ganz oben, die oberste Wohnung, plus die Hintergrundgeschichte von dem Adrian, dass seine Vater und sein Bruder beide durch einen Sturz vom Balkon zu Tode gekommen sind oder vom Haus zu Tode gekommen sind, war eigentlich schon ein bisschen klar, worauf das hinausläuft. Dann noch, dass sie gelogen hat eben, das war ja dann auch schon angetriggert. Fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so überraschend.
Aber schön inszeniert, weil du hast zuerst seine übertuchte Leiche gesehen, bevor du seinen Fall siehst.
Mhm.
Fand ich schon gut. Also ein bisschen nonlinear zum Schluss.
Und was deren Zusammenspiel angeht, das wurde ja auch im Tatort selber ein bisschen so gesagt, ne? Sie ist die Lügnerin und er ist der Träumer. Ist ja fast wie, ein bisschen wie bei uns, wa? Also,
wer ist denn wer?
Ja, das weiß ich nicht.
Ich mache immer Faktencheck.
Du lügst, ich träume.
Nein, ich mache Faktencheck. Wenn ich Scheiße erzähle, dann entweder ist es Emmentaler-Recherche oder die Wahrheit.
Aber ich mache mal jetzt ein bisschen Druck. Das Risiko müssen wir eingehen. Das ist auch ein Zitat.
Mhm.
Wir kommen langsam ans Ende, würde ich sagen. Die Quote war richtig geil gewesen. Also ich habe jetzt auch vorgenommen, ich rede nur noch über die Quote, wenn die irgendwie ein bisschen mal besonders gewesen ist. Und die war auch diesmal relativ hoch. Bei 28% aller Fernsehzuschauer. Ne? Wir gehen fast auf die 30%, also fast dann ein Drittel. Und 10,61 Millionen ist die Zahl dazu.
Aber ich will trotzdem noch auf ein paar Szenen zurück zu sprechen zu kommen, weil da waren ja auch ein paar Classics, fand ich.
Classics?
Ball auf Schenk Classics oder vielleicht auch Kommissar Classics, die den Zuschauer so ein wohliges Gefühl...
Du meinst auch das Serielle jetzt, ne?
Was ja, für? Nicht unbedingt, sondern auch, wo die Zuschauer sich daheim fühlen, wenn sie Tatort gucken. Da waren Elemente, also Ball auf läuft, haben wir ja erlebt. Und dazu gab es noch der Klassiker, darf ich mal ihr Klo benutzen bei Zeugenbefragung?
Mhm.
Um dann ein Zimmer schön durchzuforsten, während der andere Kommissar ablenkt. Also war ein Classic, wo man dann sich wohlfühlt, weil der Kommissar sich zunutze macht, den Klogang.
Und dass man sich als Zuschauer auch ein bisschen schlauer fühlt, weil, hey, den Trick,
gut gemacht. Ja, gut,
genau so hätte ich das auch gemacht.
Ja. Und dann wollte ich auch noch zur Gesamtheit des Films nochmal ein Kompliment aussprechen an den Jürgen Werner, weil ich stelle mir den nämlich als wenn jemand den kritisiert, dass er so okay war, dann stelle ich mir vor, mach mal kurz die Augen zu und ich beschreibe dir jetzt, stell dir vor, Ballauf wird von Matthew McConaughey gespielt.
Ich weiß ja nicht, wer das ist.
Der von, weiß ich nicht, was hat
der? Also, aber muss ich jetzt die ganze Zeit Augen zu haben, oder?
Ja, und Nick Nolte spielt Schenk.
Ja.
Und das alles ist in den USA und eine Plattenbausiedlung in New Orleans und alles ist blockbustermäßig inszeniert und wir verfolgen ein kriminelles Pärchen.
Aha.
Ist alles super gemacht.
Aha.
Dann würde die Story doch funktionieren, oder?
Ja, glaube ich schon.
Also meine Kritik, worauf ich hinaus will, ist, dass die Kritik dem Inszenatorischen geschuldet ist. Wenn jemand da negativ drüber spricht, dann liegt das nicht am Drehbuch meiner Meinung nach. Weil das ist,
da würde ich ein bisschen widersprechen, weil du hast es ja auch gerade erwähnt, so ein bisschen amerikanische Vorbilder und das ist ja auch in der Story der Fall gewesen und das wurde ja auch mehrmals selbstreferenziell erwähnt, Vorbild Bonnie und Clyde und hinter der Story wird quasi die Story hergeschrieben,
ja.
Und bleibt aber doch irgendwie weit hinter dem Original zurück, also da wird jetzt nicht irgendwie eine neue Abzweigung genommen nochmal,
ja.
Um das nochmal ein bisschen interessanter zu machen, sondern wir bleiben eigentlich in dem Ding und es läuft im Grunde genommen auf dasselbe hinaus.
Ja, okay, dann wäre auch als Hollywood-Thriller auch okay.
Ja.
Aber auch nicht schlecht.
Nee, schlecht auf keinen Fall. Aber Jürgen Werner ist halt auch ein Drehbuchautor, der hat krassen Output. Ich weiß ja nicht, wie man das so schaffen kann. Und vielleicht bleibt dann da mal so eine ganz originelle Abzweigung eher in eine Schublade oder eher in seinem Kopf oder so, anstatt er die dann gerade da noch rausschreibt.
Ich habe ja in meiner Laufbahn, auch in meinem Studium, tatsächlich Drehbuchautoren kennenlernen dürfen. Die waren auch Dozenten von mir. Die haben Cobra 11 geschrieben zum Beispiel.
Respekt.
Und die waren richtig durch.
Ach so.
Also, wenn.
Weil sie ständig am Texten sind, quasi.
Ja, und die haben auch keine Zeit, um irgendwas zu konsumieren oder so. Mhm. Die sind ständig im Keller, so wie Dr. Frankenstein und bastelt an deinem Monster. Da weiß ich gar nicht, was das Leben eines Jürgen Werner bedeutet.
Vielleicht
will ich mir nicht ausmalen.
Naja, oder gut asketisch. Also, wenn er wirklich so einen straight-edge-mäßigen Lifestyle hat, wo er sich wirklich sagt, ich setze mich hier am Punkt so und so hin und schreibe und am Punkt so und so höre ich auf oder so.
Mhm.
Aber klar, wenn man dabei jetzt dann noch irgendwie anderen Scheiß konsumiert, dann kommt man wahrscheinlich auch durcheinander mit seinen eigenen Storys hin.
Ja. Oder man ist ständig inspiriert. Da habe ich auch mal jemanden kennengelernt, der hat auch ein Drehbuch geschrieben.
Er ist ständig inspiriert und wird nicht fertig mit
seinen
eigenen.
Ja, und dann hat er jeden Abend sich so Pflicht gemacht, in zwei Filme zu schauen. Und er war ständig inspiriert und neue, tolle Idee. Ich muss nochmal anders machen. Und du bist ja dann auch total Kopf gefickt, wenn
ja,
du da irgendwie...
Too much. Also das hört man ja auch oft, oder? Von vor allen Dingen auch Musikern oder so, wenn man die fragt, was hörst du denn eigentlich so für Musik, dass sie selten irgendwas aus ihrem eigenen Genre hören, weil das, glaube ich, einfach viel zu viel für den Kopf wäre, dann, den Input die ganze Zeit. Dann hörst du lieber, glaube ich, eher was zum Abschalten. Ich habe hier noch ein paar lustige Tweets mir rausgeschrieben.
Twitteritik.
Genau, vor allen Dingen, was die Laura angeht, da haben ja auch viele geschrieben, zum Beispiel hier jetzt für den Adrian, du pass auf Junge, die Polizei ist dein kleinstes Problem, die Uschi ist eher das Problem, also auch Uschi das Wort, und er muss nicht das Auto loswerden, sondern die Frau. Und Ena hat auch geschrieben, es klatscht gleich Fräulein, aber kein Beifall. Also manchmal hätte man das wirklich erstmal so an den Kopf schmeißen müssen, wa? Und jemand hat auch geschrieben, hoffentlich passiert Tobias Reißer nix. Die Kölner Polizei leidet doch eh schon an Personalmangel. Vor allen Dingen wäre es auch traurig gewesen, jetzt dann wieder einen neuen Assistenten einzuführen.
Nee,
weil
aber
wir fiebern einfach mit Tobias Reißer.
Aber er hat ein Headbutt gekriegt oder so in der Art, wa?
Na, da haben wir auch ein bisschen gewundert, dass er dann so schnell outgenockt war. Er hat richtig ein dickes Ding auf den Kopf gekriegt.
Aber er kommt noch. Es ist ja, jetzt die Tür geöffnet, damit er mal richtig austeilt.
Ja. Und dann noch den Tweet, der so anspielt auf dieses, wie ich mich sehe und wie andere mich sehen, über diese Memes, die es da auch dazu gibt. Selbstwahrnehmung, Doppelpunkt Bonnie und Clyde. Fremdwahrnehmung, Doppelpunkt Susi und Strolch.
Ah, jetzt hast du schon wieder den Tobias, ich möchte aber noch Patrick Abozen, ja, falls du uns hörst.
Wir sind deine Fans.
Setz dich auch bitte mal dafür ein, dass Tobias Reißer mal richtig austeilt. Das wäre mir ein Anliegen.
Ja.
Ja.
Also vielleicht ist ja da auch jetzt in dieser jetzigen Folge ein bisschen der Grundstein gelegt worden für, dass er ja, so ein bisschen über sein Trauma hinwegkommt.
Jetzt hat er aber Kacke gebaut. Er wurde von alleine gelassen und hat er Kacke gebaut. Ballauf und Schenk müssen wahrscheinlich noch 2 Fälle machen und dann lassen sie ihn wieder von alleine.
Naja, eigentlich hat er keine Kacke gebaut. Also er hat zumindest die Flucht der beiden stark verzögert.
Wenn wir 80 sind, dann ist endlich
Action. Und ich glaube, so wie er sich in dieser Situation da oben in diesem Zimmer verhalten hat, hat er eigentlich auch deeskalierend gewirkt. Ja. Also das ist halt auch Klassiker, Gunpoint aufeinander und dann aber auch vernünftigerweise die Pistole wieder zur Seite legen, wenn man weiter bedroht wird da von dem Verbrecher. Ja. Aber das alles verschafft eben auch Zeit. So lange, bis Ballauf bis nach oben gerannt ist und Schenk mit dem Fahrstuhl gefahren ist und das SEK hinterher.
Ja. Also Reißer weiterhin reingehen.
Jo.
Immer reingehen da. Ran an die Buletten. So, wir haben keine Buletten, wir haben Gurken und ein Bier.
Jo.
Dann machen wir jetzt Feierabend, oder?
Genau.
Also, tschüssi.
Tschüss.